Einen wunderschönen guten Morgen von mir. Wirklich ein herrlicher Tag, gell? Zum einen, dass die Sonne so scheint, zum anderen, dass wir Pfingsten feiern dürfen, dass wir Gesegnete sind. Großartig. Ich weiß nicht, ob ihr diesen kleinen Witz kennt. Da wollte ein Pfarrer an Pfingsten ein bisschen was Besonderes machen. Und er hat mit dem Mesner abgesprochen, dass er irgendwann in der Predigt sagt, komm, Heiliger Geist, komm. Und da soll dann der Mesner von oben, so von der Empore runter, eine Taube fliegen lassen, also was besonders Eindrückliches. Und so haben sie es gemacht. Sie haben irgendwie eine Taube besorgt, wahrscheinlich eine Brieftaube. Und dann während der Predigt sagt der Pfarrer, komm, Heiliger Geist, komm. Aber nichts passiert. Er sagt es nochmal ein bisschen lauter. Komm, Heiliger Geist, komm. Immer noch tut sich nichts. Und dann sagt er es ein drittes Mal noch ein bisschen laut und er blickt so zur Empore hoch, ein bisschen verzweifelter Blick nach oben. Komm, Heiliger Geist, komm. Und dann hört er so eine etwas verzagte Stimme vom Mesner. Der Heilige Geist wurde von der Katze gefressen. Ja, so kann es gehen mit diesen besonderen Dingen, die man manchmal so einplant. Das Gute ist, der wirkliche Heilige Geist, der ist damals gekommen. Damals vor ungefähr 2000 Jahren. Und genau darum soll es uns heute gehen. Wir wollen den Bericht in der Apostelgeschichte 2 anschauen. Apostelgeschichte 2, 1 bis 13. Die Predigt, die dann von Petrus kommt und das, was danach noch Großartiges geschieht, das können wir heute nicht behandeln. Aber dieses Geschehen an Pfingsten, das wollen wir anschauen. Und ich lese uns zuerst mal die Verse 1 bis 4. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jedem einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Mal bis daher, nachher lesen wir weiter. Wir gucken uns diesen kurzen ersten Vers erstmal an. Da heißt es am Pfingsttag. Pfingsten ist für uns ein wichtiges Fest, aber nicht nur für uns, sondern auch für die Juden. Das wurde mir erst so bewusst beim Vorbereiten von dieser Predigt, dass ja Pfingsten eben auch ein jüdisches Fest ist. Und eben von daher, wenn es heißt am Pfingsttag, dann sagt der Lukas uns einfach, an diesem jüdischen Fest, da waren die eben alle zusammen. Zum einen wissen wir ja, gell, es gibt im jüdischen Passa ein ganz wichtiges Fest und dann eben 50 Tage später kommt das, was im Hebräischen Shavuot heißt. Shavuot heißt eigentlich Wochen, deswegen wird es auch Wochenfest genannt. Und das heißt deshalb Wochen, weil es 7 Wochen nach dem Passa ist. 7 Wochen und ein Tag, wenn wir es genau nehmen. Und im Griechischen heißt es Pentekost, das heißt einfach 50, also für diese 50 Tage. Man kann aber auch da eben sehen, es geht um diese Zeitspanne, diese 7 Wochen. Und aus dem heraus ist unser deutsches Pfingsten abgeleitet. Oder im Englischen heißt es auch Pentecostal, von diesem griechischen Pentecost. Ich will da nicht so näher drauf eingehen, aber in irgendeiner Weise ist es schon spannend, dass diese besonderen Dinge mit Jesus und mit dann dem Heiligen Geist, dass Gott beides auf solche jüdische Feste terminiert hat. Also ich denke, es ist ganz bestimmt kein Zufall, dass Jesus eben am Passafest gestorben und wieder auferstanden ist. Da sind auch die Parallelen recht klar. Aber dass dann auch der Heilige Geist 50 Tage später an diesem Pfingstfest kam, ich denke, auch das ist kein Zufall. Und vielleicht hat jemand Lust, da weiter zu forschen, ob es da irgendwelche spannenden Parallelen gibt. Vielleicht so dieser Hinweis an diesem Shavuot, das war ist zum einen ein Erntedankfest, da wird so das erste Erntedankfest, da wird so der Weizenernte gedacht und dafür gedankt. Und zum anderen denken die Juden da auch an die 10 Gebote, die Gott ihnen gegeben hat und diesen Bundesschluss am Sinai. Und ich kann mir vorstellen, da kann man schon so Parallelen sehen mit diesem Bundesschluss. Und jetzt kommt der Heilige Geist und das Zeitalter der Gemeinde beginnt. Ja, aber mal nur so weit. Was noch entscheidender ist, ist das, was uns hier so in Vers 3 und 4 berichtet wird, nämlich, dass der Heilige Geist auf alle kam. Also zum einen wird berichtet, dass sich diese Feuerflammen, dass die lauter so kleine Flammen waren, die sich auf einen jeden gesetzt haben. Und eben Vers 4, alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Wäre spannend zu wissen, wer genau da alles da war. Also im ersten Vers heißt es ja auch nur, am Pfingsttag waren alle versammelt. Wer genau jetzt diese alle sind, ist so ein bisschen schwierig zu sagen. Aber man kann sich gut vorstellen, dass sich das vielleicht auf das bezieht, was in Kapitel 1, Vers 15 steht, also ein paar Verse vorher. Dort heißt es, in diesen Tagen stand Petrus auf, als etwa 120 Menschen anwesend waren. Und dann spricht Petrus davon, dass man einen 12. Apostel nachwählen muss. Aber auf jeden Fall, da werden so 120 Menschen erwähnt und könnte gut sein, dass sich dieses alle auch auf diese 120 bezieht oder so. Eben auf diese Gruppe, da waren bestimmt eben diese 12 beieinander, aber noch einige mehr. Und dann eben alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Warum betone ich dieses alle so sehr? Ich betone es deshalb, weil der Heilige Geist, das ist ja nicht so, dass es den jetzt erst gibt seit Pfingsten, dass der damals vor 2000 Jahren an Pfingsten entstanden ist, sondern nein, den gab es davor auch schon. Auch im Alten Testament lesen wir vom Heiligen Geist. Dort heißt es meistens der Geist Gottes. Ganz, ganz am Anfang lesen wir schon von ihm bei der Schöpfung. Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Aber dann auch an vielen anderen Stellen. Und wir lesen auch davon, dass Menschen von diesem Geist Gottes erfüllt wurden und dann Dinge tun konnten, die sie ohne den Geist Gottes nicht tun konnten. Zum Beispiel der Gideon. Gideon, der wurde ja beauftragt, das Volk Israel zu befreien. Und er war so einer, wie man das an manchen Stellen in der Bibel lesen und vielleicht auch von uns selber manchmal kennen, der so sagte, also alles recht und gut, aber ich bin der Falsche. Meine Sippe ist die kleinste und so im ganzen Volk hier. Und ich bin dazu noch der Jüngste, also ich habe nichts zu sagen. Ich bin der Falsche. Und dann steht er aber ein bisschen später, der Geist Gottes kam über ihn und er blies das Kriegshorn und rief praktisch die Leute so zum Kampf gegen das andere Volk, das Israel da belagert hatte. Also das ist so ein Beispiel, wo der Geist Gottes über jemanden kommt und er dann den Mut bekommt, das zu tun, für was ihn Gott beauftragt hatte. Bei Simson ist es ganz ähnlich. Aber auch in den Mosebüchern, da lesen wir von Bezalel. Der sollte an der Stiftshütte die künstlerischen Dinge machen. Und auch da heißt es, dass der Geist Gottes ihn dazu befähigt, für diese künstlerischen Dinge. Also im Alten Testament sehen wir so an bestimmten Stellen, kommt der Heilige Geist über bestimmte Menschen, die dazu berufen sind. Hier ist es jetzt so, dass es nicht nur bestimmte Menschen sind, auf die der Heilige Geist kommt, sondern alle. Und das ist so das Erste, was ich uns sagen möchte. Wenn du an Jesus glaubst, dann hast du den Heiligen Geist. Petrus greift es dann in seiner Predigt auf und da gucken wir kurz doch in diese Predigt von Petrus rein, die da direkt anschließend kommt. Er sagt da, was ihr heute Morgen seht, ist vor vielen hundert Jahren vom Propheten Joel vorausgesagt worden. In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure Jungen werden Visionen haben und eure Alten prophetisch reden. Das Gleiche können wir bei Joel nachlesen, bei diesem alttestamentlichen Propheten. Er hat es eben schon vorausgesagt und Petrus greift es auf. Am Ende der Zeit wird das geschehen. Und Petrus sagt, genau das ist jetzt geschehen. Wir würden es vielleicht sagen, na, damals vor 2000 Jahren, das war jetzt noch nicht so das Ende der Zeit. Aber in gewisser Weise hat da das Ende der Zeit angefangen. Und wir leben seit da so im Ende der Zeit. Bei Gott sind die Zeitbegriffe manchmal ein bisschen anders als bei uns. Aber auf jeden Fall, ab da gilt es, dass der Heilige Geist ausgegossen ist. In Epheser 1, Vers 13 könnten wir es auch nochmal lesen. Ich möchte uns das einfach so sagen, weil manchmal gibt es Christen, die sich fragen, habe ich eigentlich den Heiligen Geist? Und ich meine, ja, ganz klar, wer an Jesus glaubt, der hat den Heiligen Geist. Lesen Sie Epheser 1, 13 doch auch noch vor. Paulus schreibt da, und nun habt auch ihr die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. In anderen Übersetzungen heißt es, ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Heiligen Geist versiegelt. Also wer an Jesus glaubt, hat den Heiligen Geist. Vielleicht ist es, wenn wir uns so fragen, haben wir den Heiligen Geist oder nicht, vielleicht ist es manchmal das, dass wir merken, es könnte so eine neue Erfüllung geben oder ich bräuchte das, dass der Heilige Geist mich neu erfüllt. Und das ist ganz bestimmt möglich und danach dürfen wir uns auch ausstrecken, dass der Heilige Geist uns neu erfüllt. Mir ging das auf schon vor längerem, als ich Apostelgeschichte 4 gelesen habe. Apostelgeschichte 4 ist so ein Lieblingskapitel von mir. Da ist es so, Petrus und Johannes sind vor dem Hohen Rat und der Hohe Rat, der sagt, also so diese Leitung des jüdischen Volkes, die sagen ihnen, hey, wir lassen euch wieder gehen, davor waren sie eingesperrt, jetzt, wir lassen euch wieder gehen, aber ihr dürft nichts mehr von diesem Jesus erzählen. Und daraufhin kommt dieser grandiose Satz von ihnen, dass sie sagen, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Also mit anderen Worten, hey, also das geht nicht, wir können nicht von Jesus schweigen. Und die vom Hohen Rat, die drohen ihnen dann nochmal und dann lassen sie sie gehen. Und dann kommen die zur Gemeinde und erzählen in der Gemeinde alles, wie die gedroht haben und dies und das. Und was macht die Gemeinde? Die machen das einzig Richtige, nämlich sie beten. Und ihr Gebet ist echt besonders. Zum Ende des Gebetes sagen sie dann, Vers 29, und nun, Herr, sieh an ihr Thron und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Das finde ich super, gell? Die lassen sich überhaupt nicht irgendwie von diesen Drohungen da einschüchtern, sondern im Gegenteil, sie beten gerade drum, dass sie sagen, hey, gib's uns, dass wir mit Freimut, habe extra diese alte Übersetzung gelassen, das finde ich ein super Wort, oder? Freimut. Dass wir mit Freimut reden, dein Wort. Und dann eben die Reaktion auf dieses Gebet. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Es ist deshalb so ein Lieblingskapitel, weil ich dieses Gebet super finde. Und dann aber eben auch das, dass Gott es eben auch tut. Genau das geschieht, um was sie bitten. Sie reden am Schluss das Wort Gottes mit Freimut. Und ich erwähne es jetzt, weil es eben da heißt in Vers 31, die Stätte erbebte, ganz ähnlich wieder wie da im Pfingsten. Gell? Und denn sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Da kann man sich ja fragen, waren die am Pfingsten nicht dabei, wenn die jetzt mit dem Heiligen Geist erfüllt werden? Doch, die waren am Pfingsten auch dabei. Aber sie werden hier neu mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und das, um was sie gebetet haben, das tritt ein, dass sie den Heiligen Geist bekommen und eben von Jesus reden können. Und deshalb, wenn ich zuerst gesagt habe, wer an Jesus glaubt, der hat den Heiligen Geist, dann möchte ich als zweites das sagen, du kannst dich immer wieder neu mit dem Heiligen Geist erfüllen lassen. Oder vielleicht will ich es so sagen, es ist gut, wenn wir dieses Anliegen haben, dass wir neu vom Heiligen Geist erfüllt werden. Vielleicht ist es so, ich glaube, das kennen wir alle, dass wir manchmal irgendwie lau werden, dass sich vielleicht so ein gewisser Trägheit, so eine gewisse Trägheit in unserer Beziehung zu Jesus einschleicht. Und da ist es gut, wenn wir genau dieses Anliegen haben und sagen, hey, ich möchte es wieder, dass es wieder vorangeht, dass ich wieder erfüllt bin von deinem Geist und dass ich es wieder auf dem Herzen habe, deine Dinge zu tun. Und nicht nur auf dem Herzen habe, sondern dass du mir die Kraft und den Mut und die Freude dazu gibst. Und insofern freue ich mich heute irgendwie auch so besonders über das Pfingstfest, weil genau es darum geht, gell? An Pfingsten kam der Heilige Geist und wir dürfen den auch in Anspruch nehmen. Zurück zum Vers oder zur Apostelgeschichte 2. Da heißt es ja in Vers 4, dass die alle anfingen, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Und wie das ablief, das wird jetzt im Folgenden berichtet und ich möchte uns das vorlesen. Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei. Bestürzt hörte jeder von ihnen die Versammelten in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, wie kann das sein? Diese Leute stammen alle aus Galiläa, und doch hören wir sie in den Sprachen der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden. Da stehen wir, Parther, Meder, Elamiter, Leute aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus, der Provinz Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und den Gebieten von Libyen, aus der Gegend von Kyrene, Besucher aus Rom, Juden sowie zum Judentum Übergetretene, Kreter und Araber. Und wir alle hören diese Leute in unserer eigenen Sprache über die Taten Gottes reden. Sorry, ich habe nicht weitergeklickt. Ja? Gut, dass ihr selber Bibel dabei habt. Jetzt Vers 12. Erstaunt und verwirrt standen sie da. Was mag das bedeuten? Fragten sie einander. Doch manche spotteten auch. Die sind nur betrunken, das ist alles. Also in Jerusalem, so wird es uns berichtet in diesem Vers 5, da lebten gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Es war wohl so, die Juden waren damals zum Teil ja schon so ein bisschen verstreut oder haben so in anderen Ländern gelebt und manche von denen waren wohl nach Jerusalem zurückgekommen. Beziehungsweise, wie es dann am Ende von Vers 10 steht, es gab diese zum Judentum Übergetretene, der Lutherbibel heißt da Judengenossen, ich finde jetzt hier diese Übersetzung besser verständlich, zum Judentum Übergetretene. Das heißt, es waren solche, die haben den jüdischen Glauben angenommen, obwohl sie keine Juden waren. Also zum Beispiel Italiener oder Ägypter oder was auch immer, die haben den jüdischen Glauben angenommen. Jetzt konnten sie nicht Juden werden, aber sie konnten diesen Glauben annehmen. Solche gab es eben damals auch schon. Und die lebten zum Teil auch in Jerusalem oder waren jetzt zum Pfingstfest gekommen. Da war ja auch immer ein bisschen so Pilgerwanderung und viele zum Fest da. Und die kannten eben, also die zum Judentum übergetretenen, hatten natürlich eine andere Sprache und die anderen Juden aus der ganzen Welt, die kannten auch die anderen Sprachen und hörten jetzt eben diese Christen, die dann mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind, in ihrer Sprache reden. Und das war schon was Besonderes, weil die haben sich gesagt, wir kennen die Männer doch, die sind doch aus Galiläa. Und Galiläa, muss man wissen, das war jetzt eher so die Gegend, wo man ein bisschen so ein, Dialekt, ein bisschen so ein raues, raue Sprache hatten. Es waren nicht so die Gebildeten aus Jerusalem, sondern eher die einfachen Leute. Wir wissen es ja auch, gell, die Jünger waren zum Teil Fischer und so. Eher ein bisschen die einfachen. Und jetzt sprechen die eine Sprache, die sie gar nicht können. Also, das ist was, das habe ich mir als Schüler immer gewünscht. So, wenn ich so eine Französisch-Klassenarbeit hatte, da habe ich mir immer wieder dieses Pfingstwunder gewünscht. Herr, schenk's, dass ich eine Sprache sprechen kann, von der ich keine Ahnung habe. Aber ist nie eingetreten. Ich musste mich irgendwie durch die Arbeit kämpfen. Und es kam nichts Gutes raus, aber egal. Die haben es damals gekonnt, zumindest an diesem Pfingsttag. Und das war etwas Besonderes. Aber es war nicht nur, dass es irgendwie ein cooles Wunder war, sondern wir lesen es da, Vers 11. Wir hören sie in unseren eigenen Sprachen über die Taten Gottes reden. Um das ging es. Die haben diese Taten Gottes verkündigt. Jetzt ist das auch immer wieder ein bisschen so ein spannender Punkt. Manchmal ein bisschen so eine Diskussion. Gibt es heute noch dieses Reden in Sprachen, Gebet in Zungen? Gibt da so verschiedene Ausdrücke dafür. Und wir merken auch, da gibt es ja auch ein bisschen unterschiedliche Dinge. Das, was wir hier erleben, ist, dass die eine Sprache sprechen konnten, die es auch wirklich gab. So eben, die Menschen haben das verstanden, die aus den anderen Ländern kamen. Wenn wir jetzt so in 1. Korinther 14 zum Beispiel reinschauen würden, da spricht Paulus auch vom Sprachengebet. Und da merkt man, dass es darum geht, dass es irgendeine Sprache ist, die sonst niemand kennt, aber die Gott versteht. Und wo er sagt, das ist entweder zur eigenen Erbauung oder wenn es dann in der Gemeinde so ist, dann soll es auch ausgelegt werden. Also insofern gibt es unterschiedliche Arten von Sprachengebet, von Zungenrede. Gibt es heute noch? Ich würde sagen, wir erleben es so in unseren Kreisen weniger. Aber wenn wir so andere Christen hören, da gibt es das durchaus. Eins war für mich spannend, da habe ich von Missionaren gehört, die in Tansania als Missionare waren. Und zwar waren das Kanadier, die von Kanada nach Tansania ausgesandt waren. Und dann, als einer der Söhne groß war, ging der nach Kanada zurück zum Studieren. Und jetzt war es so, dass seine Eltern Kanadier waren, aber er selber hat mit Kanada nichts groß zu tun gehabt. Er ist in Tansania aufgewachsen und so hat er sich in Kanada sehr fremd gefühlt. Es war irgendwie schwierig für ihn, offiziell war er Kanadier, aber eigentlich konnte er sich gar nicht damit identifizieren. Und er hatte auch zu Gott gebetet, auch um Ermutigung und war dann eines Tages im Gottesdienst in Kanada, dort in seiner Gemeinde. Und dort gab es so eine Zeit des Sprachengebets. Und auf einmal hörte er eine Frau in klarem Swahili reden. Swahili, das war die Sprache, mit der er aufgewachsen ist, dort in Tansania. Und das, was sie sagte, das war so eine klare Botschaft an ihn, wo Jesus ihm sagte, dass er ermutigt sein soll, dass er seinen Weg weitergehen soll, dass er unverzagt sein darf und dass er, Jesus, mit ihm ist. Und man kann sich vorstellen, das war eine riesen Ermutigung für ihn, dass er so eine Botschaft von Jesus direkt bekommt. Nach dem Gottesdienst ist er auf die Frau zugegangen und hat gefragt, woher sie Suaheli kennen. Und da hat sie gesagt, Suaheli, was ist das? Und er hat gesagt, ja, sie haben vorher in Suaheli gesprochen, diese Sprache aus Afrika. Und sie sagte, ich habe keine Ahnung davon. Ich habe in Sprachen gebetet, in Zungen gesprochen, aber von Suaheli weiß ich nichts. Und das war wirklich insofern spannend, weil sie wusste noch nicht mal, dass es diese Sprache gibt. Aber sie hat eben durch das, dass Gottes Geist ihr das so gegeben hat, hat sie eben in Suaheli gesprochen. Und es war eine Ermutigung für diesen Arden, heißt er, der eben ja, diese Worte von Jesus bekommen hat. Das ist ein Beispiel für sowas, wie es jetzt hier an Pfingsten passiert ist. Und man könnte jetzt weitere Beispiele nennen für Sprachengebet zur eigenen Erbauung oder auch mit Auslegung in der Gemeinde. Ich möchte uns für uns heute einfach das so sagen. Ich denke, man kann immer so ein bisschen auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Ich glaube, es gibt Christen, die das überbetonen mit diesen Gaben des Heiligen Geistes. Und das ist dann einseitig, weil wenn man nur die Gaben des Heiligen Geistes betont, dann ist das eben nur ein Teil. Das ist nicht alles, sondern ein Teil. Und auf der anderen Seite, wenn man es ganz weglässt, dann fehlt auch was. Insofern möchte ich uns einfach sagen, lasst uns offen sein für diese Gaben des Heiligen Geistes. Oder zumindest mal so, dass wir es nicht abtun als irgendwie was Gesponnenes, sondern dass wir wissen, das gibt es heute genauso. Und wenn wir da kurz in 1. Korinther 14 reinschauen, in 1. Korinther 14, Vers 1, da sagt der Paulus, die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Da knüpft er noch direkt an 1. Korinther 13 an. Manche haben das vielleicht im Kopf, das ist so überschrieben mit das hohe Lied der Liebe. Ich glaube, das gehört ganz direkt zusammen, weil da spricht er auch über die Gaben und sagt, wenn ich all diese besonderen Gaben hätte und hätte die Liebe nicht, dann wäre es nichts nütze. Also das ist was Wichtiges, die Liebe ist das Entscheidende. Und dann sagt er hier in 1. Korinther 14 weiter, aber bemüht euch auch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt, vor allem um die Gabe der Prophetie. Und dann geht es in 1. Korinther 14 viel um diese Gabe der Prophetie. Aber ich möchte jetzt einfach so das sagen, bemüht euch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt. Im Griechischen steht da Zelote. Wir kennen das von den Zeloten. Das waren so ein bisschen die Verrückten, die da zur Zeit Jesu manches ein bisschen übertrieben gesehen haben, so die Eiferer. Die sind da in eine schlechte Richtung gegangen. Aber jetzt hier, mir geht es nur darum, das Wort, das ist schon so ein starkes Wort, man könnte sagen, eifert um die besonderen Gaben oder strebt nach diesen besonderen Gaben. Und wenn Paulus das den Korinthern so sagt, dann dürfen wir das durchaus auch für uns mit reinnehmen, dass wir sagen, hey, wir wollen da zum einen das nicht als was Gesponnenes abtun und zum anderen offen sein, wenn Gott uns diese Gaben geben möchte, dass wir da auch offen sind. Insofern, ich habe es mal so genannt, strebe nach den Gaben des Geistes und mit dem, was wir im Kopf haben, die Liebe ist das Wichtigste und auch das abschließend, was ich vorher kurz genannt habe, die haben gesagt, wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen über die Taten Gottes reden. Wenn es darum geht, nach diesen besonderen Gaben zu streben oder offen zu sein, geht es nie darum, dass wir sagen können, hey, guck mal, ich habe so eine coole Gabe und in unserer Gemeinde, da gibt es so besondere Sachen, sondern nein, es geht darum, dass die großen Taten Gottes bekannt gemacht werden. Die Gaben des Geistes werden für den Dienst im Reich Gottes gegeben. Egal, bei welcher Gabe das ist, wenn man da 1. Korinther 12 noch mit dazu nehmen würde und dann 13 und 14, das sind so diese drei Kapitel, wenn man das im Gesamten liest, dann merkt man, es geht immer darum, dass die Sache Gottes vorangebracht wird. und nicht irgendwie, dass man sagen kann, guck mal, wie cool wir drauf sind. Jetzt haben wir viel gehört. Ich hoffe, dass wir mit so einer Freude in diesen Tag und die kommende Zeit gehen über das, dass Gott seinen Heiligen Geist gegeben hat und dass wir als solche, die an Jesus glauben, wenn du an Jesus glaubst, dass du das wissen darfst, ich habe diesen Heiligen Geist und ich darf mich auch gerne danach ausstrecken, mich neu vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen. Wir nehmen uns noch so eine kurze Zeit, wo wir uns nochmal überlegen können, was ist so das eine, was mir heute wichtig ist. Müssen nicht diese vielen Dinge sein, vielleicht ist euch auch was anderes wichtig geworden, vorher vielleicht schon bei den guten Liedern, die wir gesungen haben. Lasst uns so eine kurze Zeit nehmen, wo wir uns das überlegen und ich bete dann noch zum Abschluss von dieser Zeit der Stille. Herr Jesus Christus, ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du uns nicht allein gelassen hast, als du zurückgekehrt bist in den Himmel, sondern dass du deinen Heiligen Geist gesandt hast. Und danke, dass das zum einen für die Christen damals galt, zum anderen aber eben auch für uns als Christen heute. Und ich bitte dich, dass du uns neu erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Und Heiliger Geist, wirke du in uns das Gute, was du wirken möchtest. Gib uns Kraft und Mut und Freude, um einfach auch fröhliche Zeugen von dir zu sein. Und an anderen Stellen, wo wir von dir beauftragt sind, da ja, füllt uns eben auch mit dem aus, was wir brauchen. Und so beten wir, dass du Großes bewirkst zu deiner Ehre, Jesus, und zur Ehre des Vaters im Himmel. Amen. Übrigens, falls jemand von euch sagt, ich sehe das ein bisschen anders oder so, dann finde ich es toll, wenn wir da miteinander ins Gespräch kommen. Heute ist es jetzt so, dass ich noch in Oberdiegesheim dran bin zum Predigen, deswegen werde ich gleich aufbrechen. Aber falls ihr irgendwelche Gedanken habt, meldet euch gern auch so bei mir. Es dauert relativ lang, bis ich wieder zum Predigen komme, aber gibt ja Telefon und so. Ich rede da immer gern darüber. Und jetzt nehmen wir das auf mit dem, wie wir es vorher auch schon in den Liedern so gesungen haben, dass um Gottes Geist bitten, wollen wir es auch jetzt im nächsten Lied tun. O Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus. Ich wünsche euch einen richtig gesegneten Pfingsttag und eine gesegnete Zeit mit Gottes Geist. Bis zum nächsten Mal.